Hallihallo und herzlich willkommen beim Autofahren mit Hund Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Reile. Ich bin Tierärztin und Hundetrainerin und auf Autofahren mit Hund habe ich mich spezialisiert. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hörst du es noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war erkältet, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt und deswegen musste ich auch eine Pause vom Podcasten einlegen. Aber jetzt ist es soweit. Ich kann endlich die Folge für dich aufnehmen, die ich schon vor ungefähr 2 Wochen aufnehmen wollte. Und zwar hatte ich bei Instagram vor einiger Zeit ja eine Serie gestartet mit den 5 häufigsten Trainingsfehler, die mir begegnen, wenn neue Hunde-Mensch-Teams zu mir kommen. Also das sind Ratschläge oder Trainingsansätze, die die Hunde-Mensch-Teams entweder schon ausprobiert haben oder die ihnen zumindest geraten wurden. Und heute möchte ich dir Top 3 vorstellen, und zwar ist das der Ratschlag einfach fahren. Das ist ein relativ verbreiteter Vorschlag, den gibt es in unterschiedlichen Variationen von einfach normal im Alltag fahren, einfach ignorieren, bis hin zu besonders lang fahren, besonders weit fahren und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das einen sehr bedenklichen Ratschlag finde. Und warum das so ist, darauf möchte ich heute nochmal eingehen. Es gibt, obwohl dieser Ratschlag relativ simpel klingt, tatsächlich viele Aspekte, die man hier beleuchten könnte. Ich reduziere das Ganze jetzt auf ein paar Aspekte, weil ich glaube, dass es erstmal schon ganz gut zeigt, warum dieser Ratschlag durchaus sehr bedenklich ist und ich auf andere Themen dann einfach nochmal in anderen Folgen eingehen kann. So, fangen wir einfach mal an. Also, wenn dein Hund einfach fahren soll, dann würde ich jetzt gerne erstmal über die Funktionalität sprechen. Das heißt, ist das ein Ratschlag, der überhaupt funktionieren kann? Und so einfach lässt sich das erstmal gar nicht sagen, weil wir müssen erstmal schauen, was hat denn dein Hund überhaupt für ein Thema mit dem Autofahren? Das ist ein Punkt, auf den gehe ich ja regelmäßig ein. Die Hunde haben nämlich tatsächlich die unterschiedlichsten Themen beim Fahren. Und zwar welche, die wirklich direkt mit dem Autofahren im Zusammenhang stehen. Und auch welche, die einfach nur im Auto stattfinden, aber gar nichts mit dem Auto und dem Fahren selber zu tun haben. Und wenn wir jetzt mal auf die Seite der Themen schauen, die direkt mit dem Auto zu tun haben, dann haben wir da zum Beispiel Hunde, die beispielsweise Angst haben, Hunde, die eine sehr starke Erregungslage haben, eine starke Erwartungshaltung haben, woraus sich auch Probleme ergeben können. Oder auch Hunde, die zum Beispiel körperliche Beschwerden haben, wie zum Beispiel eine Reiseübelkeit. Also das sind jetzt nur 3 Beispiele. Es gibt natürlich noch mehr Varianten oder beziehungsweise mehr Probleme, die Hunde mit dem Fahren haben können. Aber das sind jetzt einfach mal 3 Stück, die so ein bisschen exemplarisch dienen sollen, um das Ganze zu erklären. Und es gibt natürlich noch die Themen, die einfach, wie eben schon gesagt, nur im Auto stattfinden, die aber mit dem Fahren noch gar nichts zu tun haben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt des Auftretens noch nicht mit dem Fahren verknüpft sind. Vielleicht sollte man es besser so ausdrücken. So, und mit dieser Fragestellung, also welches Thema hat denn dein Hund überhaupt, ist noch eine weitere Fragestellung verbunden, nämlich kann dein Hund, wenn er einfach fahren soll, denn überhaupt positive Erfahrungen machen? Also ist das per se denn möglich? Und das würde ich jetzt gerne mal an diesen Beispielen mit dir durchgehen. Nehmen wir doch einfach mal das Thema Angst. Wenn dein Hund Angst hat, besteht eine relativ hohe Gefahr, dass er durch weiteres Fahren weiter sensibilisiert wird. Hier möchte ich allerdings nochmal ausdrücklich erwähnen, dass ich die Angst hier sehr, sehr umgangssprachlich verwende. Das heißt, eigentlich kann man Angst, Furcht, Phobie, Panik und so weiter, es gibt unterschiedliche fachsprachliche Begriffe, sodass man unterschiedliche Inhalte theoretisch unterscheiden könnte. Ich werfe jetzt alles so ein bisschen in einen Sack und spreche einfach von Angst, weil ich glaube, dass es hier auch einfach ausreicht, um das Ganze so anzureißen, das Thema. Grundsätzlich ist es so, wenn dein Hund einen gewissen, nennen wir es mal Angstwert hat, dann macht er keine positive Erfahrung mehr, weil das Angst durch Leben bereits eine Negativerfahrung ist. Und das ist was oft vergessen wird, aber ich habe es in einer Podcast-Folge schon mal so angeteasert. Also wenn du dir vorstellst, du bist selber, du hast musst Geld von der Bank abheben und während du so deinen Bankbesuch machst, passiert ein Überfall, ja. Und dann passiert es vielleicht, dass irgendwelche bewaffneten Menschen ja auch mit Pistolen auf dich zugehen oder auf andere Gäste der Bank oder Bedienstete. Und du erlebst das so mit. Und dann ist es vielleicht hinterher so, also die Bank ist dann überfallen worden und hinterher ist es vielleicht so, dass dir körperlich gar nichts passiert ist, was ja auch ganz gut ist so. Aber das heißt natürlich nicht, dass da kein Schaden entstanden ist. Also dass du trotzdem ein Thema mit zum Beispiel Bankbesuchen oder ja, verwandten Situationen haben kannst, ist relativ naheliegend. Und ich denke, wenn du dir vorstellst, dass jemand hinterher zu dir sagt, naja, ist ja nichts passiert, halb so wild, ist ja alles gut, dann wäre das auch irgendwo eine unangemessene Reaktion, weil natürlich ist was passiert, denn du hast dieses Ganze durchleben müssen. Und dieses Durchleben von einer starken Negativemotion ist per se schon mal eine Belastungssituation. Und vielleicht macht es das einfach so ein bisschen greifbarer, dass wenn ein Hund in einer starken Belastungssituation ist, wo er ein starkes Negativgefühl wie eine Angst hat, dass er dort einfach per se schon mal eine Negativerfahrung macht. Hinzu kommt aber noch, und ich glaube, da mache ich auch noch mal mindestens eine Podcast-Folge zu, dass Angst einfach als biologische Funktion ja auch gewisse Gesetzmäßigkeiten hat, beziehungsweise dass es gewisse Mechanismen gibt, besser gesagt, die dafür sorgen, dass wir nicht häufig in dieselbe Situation geraten, denn letztlich ist Angst ja auch eine Schutzfunktion, also eine ganz wichtige biologische Funktion eigentlich. Und dementsprechend finden da auch gewisse Lernerfahrungen statt. Und hier sind wir einfach im Bereich der Sensibilisierung, denn dein Hund soll natürlich, also das ist in seinem eigenen Interesse, nicht so häufig in diese Situation kommen. Entsprechend muss er dazulernen und möglichst viel verknüpfen, damit er einfach da nicht wieder reingerät. Und da gibt es um die Angst herum ganz, ganz viele solcher Prozesse, die dann dafür sorgen, dass sich dieses Problem im Grunde verschlimmern kann. Also die Sensibilisierung wird mehr. So, also halten wir mal fest, wenn dein Hund ein Angstthema hat, dann hat er ab einem gewissen Grad gar nicht die Chance, gute Erfahrungen zu machen. Und hier spreche ich speziell von den Hunden, die tatsächlich schon mit dem Auto selber ein Thema haben. Also mit dem Fahren und dem Auto. So. Dann gibt es auch Hunde, die haben zum Beispiel eine relativ hohe Erwartungshaltung und zeigen daraufhin dann ein, ja, nennen wir es jetzt mal unerwünschtes Verhalten, als Reaktion auf die Fahrsituation. Die haben eine hohe Erregungslage, die haben eine hohe Erwartungshaltung. In hohen Erwartungshaltungen, hohen Erregungslagen kippt häufig dann auch die Emotion durchaus auch ins Negative, selbst wenn sie anfänglich noch vielleicht positiv eingefärbt war, also die Stresssituation noch positiv eingefärbt war, kann es ganz schnell sein, dass dein Hund zum Beispiel in Stress geht oder in irgendeine Negativemotion. Und auch da kann es sein, dass die Emotionalitäten relativ stark und schnell wechseln. Also das ist so eine Eigenschaft, die bei hohen Erregungslagen häufig zu beobachten ist. Und hier sind wir neben dieser ganzen Emotionalität, die da stattfindet, außerdem auch noch im Verhaltensbereich. Das heißt, ist dein Hund zusätzlich ein Verhalten zeigt, was für dich, also für ihn selber vielleicht, aber auch vor allem für dich belastend sein kann, beziehungsweise das für deinen Hund Belastende ist vielleicht gar nicht unbedingt das Verhalten, sondern das, was hinter dem Verhalten steht. Aber letztlich ist es so, dass wir hier auch nochmal ganz stark über Training im Sinne von was verstärkt Verhalten sprechen müssten. Das heißt, welche Verstärker sind da noch am Werk, die wir gar nicht in der Hand haben, zumindest in der Fahrsituation, die wir in der Fahrsituation so nicht kontrollieren können, die aber dazu führt, dass sich Verhalten weiter manifestiert. Und da haben wir eben verschiedene Handlungsstränge letztlich oder verschiedene Schauplätze, ja. Das heißt, da ist auf der einen Seite die Stresslage mit der emotionalen Einfärbung, die ein Problem ist, und auf der anderen Seite auch eine Verhaltensebene, die zum Problem wird. Und zwar auch für dich als Mensch, weil dein Hund vielleicht in Dauerschleife bellt oder irgendwas anderes tut, was dich auch beim Fahren selber in Stress versetzt. Und zwar nochmal ein Stress, der unabhängig davon ist, dass du vielleicht generell mit deinem Hund mitleidest, wenn er selber in einer gewissen Notlage ist. Und hier haben wir eben auch das Problem, dass es sein kann, dass ein häufiges Durchleben der Situation auch da eine Manifestierung bringt, beziehungsweise ein Voranschreiten von Problemverhaltensbereichen. Speziell in diesem Bereich ist es so, dass häufiger mit Strafen gearbeitet wird, was ich absolut nicht empfehlen kann. Also da möchte ich unbedingt von abraten, dass man einen Hund, der dann vielleicht im Auto laut vokalisiert vor Aufregung, auch noch straft. Also das sollte man nicht machen, dass man dann den, ja, was ist mir da schon begegnet? Also manchen Hunde-Mensch-Teams wurde beispielsweise geraten, den Hund dann mit Wasser zu bespritzen oder anzuschreien. Und solche Sachen sind einfach nicht mehr fair. Ne? Also das ist nicht fair dem Tier gegenüber. Und das hat dann der Konsequenz häufig dazu geführt, zumindest bei den Hunden, die dann zu mir ins Training gekommen sind, dass die zusätzlich noch weitere Probleme entwickelt haben. Das heißt, es hat für die Leute gar nichts gelöst, es hat es nicht besser gemacht, es hat es sogar noch verschlimmert. Beziehungsweise, wenn man mit Strafreizen arbeitet, also das ist eine Form von positiver Strafe, wenn man das mal in der Lerntheorie sich anschaut, also ein Reiz, der hinzugegeben wird als Strafe, dann muss man damit verhalten, ja, dann müsste man in vielen Fällen relativ starke Reize, also sehr starke Strafreize setzen, damit das überhaupt funktionell wird. Und Strafreize per se sind schon nicht tierfreundlich. Also vor allem diese positive Strafe ist einfach eine sehr, ja, eine sehr, sehr kritisch zu bewertende Variante im Training, die ich absolut nicht befürworte. Und wenn man das dann noch in einer hohen Intensität tut, dann macht es das für den Hund im Grunde einfach nur noch schlimmer. So. Ich hoffe, dass du mir da soweit folgen konntest. Ich werde zu dem Thema Strafe im Autotraining auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. Also für dich nochmal zur Info. Das Training bei mir ist basiert darauf, dass die Hunde gute Erfahrungen machen und dass der Hund sich wohlfühlt, und das ist eben auch der rote Faden durchs gesamte Training. Also es muss letztlich darum gehen, dass man fair mit dem Hund umgeht, dass man bedürfnisorientiert mit dem Hund umgeht und dass er gute Erfahrungen macht. Und solche Strafansätze, wo man da positive Strafen setzt, haben im Training aus meiner Sicht absolut nichts zu suchen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. So. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, also gehen wir mal zurück zu dem Thema Erwartungshaltung. Das heißt, auch hier ist es ein durchaus eine Strategie, die nach hinten losgehen kann, wenn ein Hund mit einer hohen Erwartungshaltung die ganze Zeit fährt, weil es sein kann, dass sich das einfach noch mehr verselbstständigt. Das ist auch hier ein Gefahrenbereich. Dann kommen wir mal zum dritten Punkt, und das ist, wenn ein körperliches Problem vorliegt, und hier exemplarisch mal die Reiseübelkeit. Bei der Reiseübelkeit gibt es, ja, nennen wir es mal zwei entgegengesetzte Effekte. Und zwar ist das eine, dass ein Trainingseffekt dafür sorgen kann, dass die Reiseübelkeit besser wird. Das ist zumindest etwas, was man in Natura oft beobachten kann. Gerade junge Hunde haben ja häufiger Reiseübelkeit, und es gibt einfach unterschiedliche Effekte, die dafür sorgen, und unter anderem auch Trainingseffekte, dass die Reiseübelkeit sich verbessern kann. Also junge Hunde sind ja sowieso noch im Wachstum, der Körper entwickelt sich, und zusätzlich kommt eben noch der Trainingseffekt drauf. So, das heißt, durch viel Fahren könnte es theoretisch besser werden. Ist zumindest etwas, was man bei vielen Hunden beobachten kann. Selbst bei älteren Hunden habe ich das im Training, dass die besser werden mit mehr Fahren und noch bestimmten anderen Trainingsansätzen, die ich da ergänze. Aber, und jetzt kommt das wirklich große Aber, der Hund kann dadurch, dass er im Auto ist, während ihm übel ist, ja, neue Verknüpfungen machen und in dem Fall dann mit dem Auto fahren. Das heißt, Hunde, die ursprünglich eine Reiseübelkeit hatten, können daraus auch eine emotionale Problematik entwickeln. Beispielsweise eine Angst vorm Fahren, weil den Hunden immer schlecht wird. Und, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, Übelkeit ist per se auch ein Leidensdruck. Und das ist was gerne vergessen wird. Also versuch dir mal vorzustellen, ja, denk doch nochmal drüber nach, wie die letzte Magen-Darm-Grippe bei dir war oder irgendein anderes Ereignis, wo du enorm starke Übelkeit verspürt hast und dich sogar vielleicht mehrmals übergeben musstest. Dieser Moment, bevor man bricht, wo einem die ganze Zeit schlecht ist, das ist absolut kein angenehmes Gefühl. Und bei Hunden ist es so, dass manche brechen, manche haben vielleicht einen relativ späten Brechreiz, haben aber vorher schon eine Übelkeit, die eine gewisse Dauer da ist. Andere brechen relativ kurz, nachdem ihnen übel geworden ist. Also da gibt es unterschiedliche Effekte. Aber letztlich ist es so, dass Übelkeit per se einen gewissen Leidensdruck ausmacht und dass da eben der Hund wieder in dieser Situation ist und neue Verknüpfungen mit dem Autofahren machen kann. Dasselbe Thema hat man übrigens, also dieselbe Gefahr hat man übrigens auch, wenn andere Themen im Auto stattfinden, sodass der Hund immer dann, ja, oder ich will es nochmal anders sagen, also immer dann, wenn durch das Fahren selber es nicht dazu kommt, dass der Hund eine wirklich gute Erfahrung macht, beziehungsweise dass er merkt, es passiert ja wirklich nichts, ja, weil er eben nicht so eine intensive Emotion durchlebt, weil er eben nicht irgendwelche körperlichen Leiden durchlebt etc. Immer dann, wenn er nicht eine positive Erfahrung macht, kann es eben zu einer weiteren Verschlechterung führen. Und deswegen ist dieses einfach zu fahren eine sehr riskante Strategie. Jetzt kommen noch zwei Aspekte hinzu, die ich erwähnen möchte. Und zwar ist das eine, wenn der Hund tatsächlich hinterher besser fährt, muss man hinterfragen, ob er wirklich besser fährt oder ob er sich nur anders verhält. Weil auch hier ist nochmal ganz wichtig, dass Verhalten nicht dasselbe ist wie Stress und auch nicht wie Emotion, sondern dass letztlich Verhalten die Lösungsstrategie für diesen inneren Zustand ist, also der aus Stress und Emotion halt besteht. Also ein Stress besteht, der emotional eingefärbt ist. Und das Verhalten ist letztlich eine Art Lösungsstrategie dafür. Und es kann halt auch sein, dass zum Beispiel ein Hund, der im Auto großen Stress hat, sich irgendwann der Situation auch ergibt und sich anders verhält. Also man spricht da zum Beispiel auch von erlernter Hilflosigkeit oder dass Hunde zum Beispiel, wenn noch außer neben dem Fahren noch mit sehr starken Strafreizen gearbeitet wurde, dass die zum Beispiel auch das Verhalten dann unterdrücken. Das heißt aber auch, da geht es denen nicht unbedingt besser deswegen, sondern die Gefahr ist auch hier, dass wenn ein Hund sich sozusagen anders verhält, dass trotzdem noch Stress vorhanden ist. Und da muss man einfach nochmal genau hingucken. Und hingucken ist nicht so einfach, weil wir fahren ja Auto. Das heißt, der Hund ist in vielen, vielen Fällen im Kofferraum untergebracht, teilweise in der Box. Wie kriegen wir also beim Fahren mit, wie es dem Hund geht? Also wer sich hier nicht sicher ist, dem kann ich nur empfehlen, dass er vielleicht eine Kamera mal installiert und eine Fahrt dann auch mal aufzeichnet und das einfach nochmal gegenprüft, wie es dem Hund eigentlich geht. Vielleicht auch mehr als eine Fahrt, weil auch eine einzelne Fahrt nicht immer repräsentativ ist, weil ja auch die Hunde unterschiedliche Trigger haben können und vielleicht sind diese Trigger bei einer Fahrt gar nicht da gewesen. Beispiel wäre zum Beispiel, einige Hunde fahren im Stop-and-Go-Bereich der Stadt schlecht und auf der Autobahn gut und andere Hunde, die haben es genau umgedreht. So. Dann, also das heißt, der erste Punkt, den man nochmal kritisch hinterfragen muss, ist, fährt der Hund wirklich besser oder verhält er sich nur anders und hat aber trotzdem noch denselben oder einen ähnlichen inneren Stress? Und der zweite Punkt, das ist auch nochmal eine ganz interessante, Überlegung. Und zwar gibt es eine therapeutische Strategie, die sich einer Reizüberflutung bedient. Das heißt, dass Hunde, wenn die sehr, sehr lange dass Patienten, die relativ lange, sehr intensiv ihren Triggern ausgesetzt sind, die durch ganz, ganz starke Emotionen und Stresssituationen dadurch durchgehen, irgendwann wieder in eine Art Entspannung kommen, weil die körperlichen Reserven zum Erliegen kommen. So, also die Ressourcen können nicht dauerhaft, beziehungsweise sie kommen zum Erliegen, der Körper kann nicht dauerhaft in einem extrem hohen Stresslevel bleiben. Und diese Art von Entspannung ist was, was man dann auch beobachten kann. Aber im tiermedizinischen Bereich wird das als therapeutische Strategie abgelehnt, weil der Hund da wirklich durch ganz intensive, extreme Situationen durch muss, sich aber gar nicht dafür selber entscheiden kann. Das heißt, man kann den Hund eigentlich gar nicht wirklich abholen, sondern er muss im Prinzip für eine relativ lange Dauer durch die Situation durch, die ihn sehr, sehr stark belastet. Und beim Menschen ist es so, der Mensch kann sich dafür entscheiden, der kann da ganz anders abgeholt werden. Und der hat letztlich ja eine Art von Kontrolle über die Entscheidung, über die Situation, und die hat der Hund ja gar nicht. Das heißt, dem Hund kann man ja gar nicht erklären, was da los ist. Der Hund hat gar nicht die Wahl gehabt, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und das macht diese Strategie einfach völlig ungeeignet für die Tiermedizin. Und es gibt noch eine Gefahr dabei, und zwar, wenn diese Strategie zu früh abgebrochen wird, dann kann es auch zu einer Verschlimmerung führen. Und das ist eben auch noch so ein Punkt. Problematisch ist hier aber, in dem Moment, wo man zum Beispiel das nicht als Strategie nutzt, sondern sich es aus dem Alltag ergibt, ja, kann es auch sein, dass man diese Effekte letztlich erzielt. Das ist zum Beispiel bei besonders langen Urlaubsfahrten der Fall. Irgendwann, wenn es nur lang genug ist, ja, irgendwann sind die Ressourcen am Ende und der Hund ist einfach fertig. Und dann muss der Körper irgendwann in eine Art Entspannung gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Art von Entspannung, die wir eigentlich wollen. Und es ist auch eine Entspannung, die einen enorm hohen Preis hat und deswegen einfach tiermedizinisch auf gar keinen Fall als therapeutische Strategie eingesetzt werden sollte. So, ich hoffe, dass diese Punkte für dich erstmal nachvollziehbar waren. Denn diese ganzen Punkte haben sich ja erstmal mit der Funktionalität beschäftigt. Und bei der Funktionalität ist es so, dass es einfach ganz, ganz viele Aspekte gibt, die dafür sorgen können, dass so eine Strategie von einfach fahren wirklich nach hinten losgeht. Jetzt ist es aber so, und das ist wirklich wichtig, wenn wir nicht die Funktionalität per se anschauen, sondern einen anderen Aspekt davon, dann ist es nochmal anders gelagert. Und zwar kommt es gar nicht nur darauf an, ob eine Strategie funktioniert, sondern es kommt auch darauf an, welchen Preis diese Strategie hat. Und das ist einfach ein Preis, den der Hund zahlen muss. Und das heißt, wenn du diese Strategie wählst, dann geht es deinem Hund vermutlich nicht gut dabei und wahrscheinlich dir selber auch nicht, weil du musst es umsetzen und du merkst ja den Leidensdruck deines Hundes und kannst das ja auch nicht so ausblenden. Das heißt, es ist relativ unabhängig davon, ob die Strategie jetzt eine Funktionalität haben könnte, also wie die Chancen, sage ich mal, stehen, weil dieser zweite Aspekt noch dabei ist und der reicht per se schon mal aus, um diese Variante abzulehnen, weil man einfach sagen muss, es ist eine Variante, wo dein Hund den Preis zahlt und du, wenn du sehr einfühlsam bist, auch diesen Preis mitzahlen musst. Und das reicht aus meiner Sicht auch wirklich aus, um diese Strategie abzulehnen. So, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, beziehungsweise ich möchte den letzten Punkt nochmal um eins ergänzen, und zwar dieser Preis, den dein Hund zahlt und den du zahlst, der geht häufig sogar noch weiter, weil manchmal zahlen auch die Familienmitglieder, anderen Tiere etc. das mit, weil natürlich jeder, der erlebt, wie der Hund in dieser Stresssituation ist, der erlebt, wie der Hund vielleicht noch bewusst dieser Stresssituation ausgesetzt wird, weil man halt diesen Ratschlag versucht umzusetzen. Also den meisten Menschen geht es damit nicht besonders gut, zumindest nicht die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und wie gesagt, also dieser hohe Preis reicht eigentlich aus, um diese Strategie, um diesen Tipp schon mal abzulehnen. So, und ich hoffe, dass ich dir jetzt mit dieser Podcast-Folge zeigen konnte, warum die Funktionalität von dieser Strategie einfach zu fahren schon sehr, warum das nicht unbedingt die funktionellste Strategie ist, sondern warum diese Strategie ziemlich stark nach hinten losgehen kann, ja, weil da einfach viele Risikobereiche liegen. Und das zweite, eben dieser letztgenannte Punkt, warum diese Strategie per se einfach keine gute Idee ist, und zwar völlig unabhängig von der Funktionalität, einfach deshalb, weil diese Strategie einen hohen Preis hat. Jetzt möchte ich dir nochmal einen Tipp mitgeben, wenn du vorhast, für deinen Hund irgendwas zu tun, dass er Autofahren lernt, Also, dass er ins Fahren wieder reinkommt oder auch erstmals damit in Kontakt kommt, wie auch immer. Es ist ein wirklich guter roter Faden durch das gesamte Training, wenn du immer darauf achtest, dass es deinem Hund gut geht, und zwar auf jedem Trainingsschritt. Also jede Trainingsstufe sollte im Blick haben, dass es deinem Hund gut geht. Und alle Varianten, wo es darum geht, dass dein Hund nur irgendwas aushalten muss, dann kann ich nur raten, versuch was am Training zu verändern, weil dein Hund, also das Wohlbefinden deines Hundes im Training ist letztlich der rote Faden durchs Training. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ich hoffe, dass du für dich viel mitnehmen konntest und freue mich auf jeden Fall, wenn du in weitere Folgen reinhörst. Falls du meinen Instagram-Kanal noch nicht kennst, der heißt autofahren.mit.hund, dann schau doch da gerne mal vorbei. Da bin ich auch immer mal aktiv von Zeit zu Zeit. Pausiert er zwar auch, weil ich so viel zu tun habe, aber ich versuche ja schon regelmäßig aktiv zu sein und da eben auch immer mal mit verschiedenen Themen, also verschiedene Themen aufzugreifen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder vorbeischaust, in die Folgen reinhörst und verabschiede mich hier von dir. Tschüss!